Heute ein besonderes Wort an drei besondere Menschengruppen. Und ich glaube, Andi hat auch über diese drei Menschengruppen schon gesprochen. Also die erste Menschengruppe, die heute hier ist, die leiden unter Verfolgungsängsten. Und ich kann dir heute sagen, heute wirst du frei werden. Die zweite Menschengruppe, die heute hier ist, die sind eingesperrt. Sind eingepfercht, die Bibel nennt sie gefangene Menschen. Du bist nicht ganz frei und du spürst das in jeder Lebensader in deinem Leben, dass du nicht frei bist. Und Jesus wird dich heute freisetzen, wenn du möchtest. Und die dritte Menschengruppe sind Menschen, die schläfrig sind. Schläfrigkeit habe ich gesehen als für Menschen besonders, die geistlich schläfrig sind, die keine Lust mehr haben, die keinen Bock mehr haben, denen die Bibel und die geistliche Gemeinschaft und das geistliche Leben eigentlich nichts mehr bringt. Die machen vielleicht noch mit hier und da in der Kirche irgendwo, hier in der Mosaic Church, aber du merkst, dass du eigentlich stagnierst. Du bist stehen geblieben, sogar noch schlimmer. Du hast dich mit Sünde abgefunden in deinem Leben und du liebst eigentlich die Sünde viel, viel mehr als Jesus. Und dein geistliches Leben geht eigentlich langsam zugrunde und du bist geistlich komplett eingeschlafen. Okay. Also diese drei Kategorien von Menschen möchte heute Jesus in besonderer Weise freisetzen. Und das hat auch etwas mit dem Thema zu tun, was Gott mir heute aufs Herz gelegt hat. Wir sind immer noch in einer Serie, der lange Weg nach Bethlehem, nach Golgatha, Entschuldigung. Und in meiner letzten Predigt hörte ich auf mit einem ganz, ganz starken Bekenntnis von Petrus. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 16, Vers 16. Ich lese ein bisschen den Zusammenhang. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, für einen ist es Johannes, der Täufer, die anderen sagen, für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus, und hier kommt dieses großartige Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte ihm, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten des Hades, der Hölle, wie Luther übersetzt, werden sie nicht bezwingen. Also Jesus befindet sich hier in einer ganz bestimmten Region, die sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament für alle Juden bekannt war. Und wenn wir hier in den Evangelien lesen, dass Jesus in Caesarea Philippi ist, da wissen die Juden und wissen die ersten Leser des Evangeliums sofort, welches Gebiet das ist. Das ist das Gebiet des Baschan. Und das Gebiet des Baschan ist besetzt mit dämonischer Wirkung. Also kein Jude ging freiwillig in dieses Gebiet, weil sie wussten, auf dem Berg Hermon, da herrschen die Götter, da herrschen die Dämonen. Und jetzt in dieses Land, das zur Zeit der Griechen oder der Römer Bathan oder Batan, Bania genannt wurde, und hier befindet sich Jesus und Jesus sticht hier in Caesarea Philippi in ein dämonisches Wespennest. Jesus bewegt sich ganz bewusst dahin, weil er gekommen ist, um diese ganzen dämonischen Mächte nicht nur zu destabilisieren, sondern zu entmachten. Also hier zwischen den Tempelanlagen von Augustus, siehst du hier auf dem Bild, sind wir richtig irgendwie unterwegs mit ein bisschen, eine weiter nochmal, genau. Hier zwischen den Tempelanlagen von dem Kaiser Augustus, siehst du von dir aus gesehen, links und zwischen einem Tempel, zu Ehren eines Gottes Pan, kommt dieses großartige Bekenntnis von Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Warum war das wichtig, gerade hier? Weil Augustus und die römischen Kaiser sich Hyotheu genannt haben, also Söhne Gottes genannt haben. Und Jesus kommt hier und sagt, nee, also ihr lasst mir die Butter nicht vom Brot nehmen, ich bin der Sohn Gottes und ich regiere hier. Ich regiere selbst in diesem Wespennest in Batan. Und hier ist das Epizentrum dämonischer Aktivitäten, sowohl zur Zeit des Alten Testaments im Lande dieses Baschan, wie auch zu Zeiten des Neuen Testaments. Kein Jude geht dort freiwillig hin. Und der Schutzpatron dieser Stadt, Caesarea Philippi, das ist eine Stadt, die mal zu Ehren des Kaisers, des römischen Kaisers gebaut worden ist, von Herodes, dem Vierfürsten. Und dieser Schutzpatron hier ist ein Gott namens Pan. Pan ist ein Gott der Jäger und der Wiesen. Pan ist ein Hybridwesen, wie du... Ach ja, super. Vielen Dank an die Technik, dass sie da immer sehr, sehr konzentriert sind. Vielen Dank euch. Also, Pan, der Gott Pan, ist ein Hybridwesen, halb Mensch, halb Tierwesen. Und die Hirten fürchteten sich vor diesem Gott Pan und brachten ihm regelmäßig Opfer. Übrigens ganz kurz, vielleicht nochmal eine Seitenhinweis. Die meisten bildlichen Darstellungen vom Teufel kommen aus dieser Pan-Mythologie. Also wenn du jetzt dieses Bild siehst, ne? Also das ist so typische Teufelsdarstellung seit dem Mittelalter im Grunde genommen. Und die haben nichts damit zu tun, dass irgendjemand den Teufel gesehen hat und dass der Teufel wirklich so aussieht, aber die kommen aus dieser Pan-Mythologie. Also, und die Menschen, die wirklich unter der Herrschaft dieser Götter waren hier in Caesarea Philippi, die brachten diesem Pan-Gott Opfer. Und wir wissen auch genau heute, wo man diesem Pan-Gott die Opfer brachte. Und zwar hatte diese Gegend oder dieser Ort schon seit Jahrhunderten in der griechischen und römischen Mythologie den Namen Pyleihadu, das heißt die Pforten der Unterwelt oder die Pforten des Hades. Und jetzt steht Jesus mit seinen Jüngern direkt vor dieser Grotte, vor diesen Pforten des Hades, der Unterwelt, wo man in der griechischen, römischen Mythologie glaubte und auch wusste, hier ist eine Ansammlung dämonischer, teuflischer Mächte und hier ist der Zugang zur Unterwelt, zu dieser dämonischen Welt und deswegen brachten sie hier riesige, große Opfer. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, und das ist unschwer zu erkennen an diesem Bild, vielleicht, ja doch, ihr kennt das jetzt auch, also da unten ist diese Grotte, dieser Dunkel, da war ein tiefer, tiefer See, wo man halt diese Opfer versenkte, und auf diesem Felsenplateau, da steht Jesus davor, und diese Landschaft musst du mit dieser Geschichte in Verbindung bringen, sonst verstehst du diese Worte aus den Evangelien nicht. Weil Jesus sagt jetzt Folgendes, du bist Petrus, und auf diesem Felsen, okay, das heißt auf diesem Felsen, die nächste Folie bitte, auf diesem Felsen hier, das heißt über dieser Grotte von Pan, über diesem dämonischen Epizentrum, der zur Zeit Jesus auch so bekannt war, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und diese dämonischen Grotten, die da unten drunter sind, die werden meiner Kirche nichts anhaben können. Was für ein gewagtes Bekenntnis, mitten in diesem dämonischen Wespennest. Jesus kommt in diese Welt nicht nur, um der Finsternis die Stirn zu bieten. Jesus kommt und baut seine Kirche, um den Herrschaftsbereich des Teufels und der Dämonen zurückzuschlagen. Er kommt hier, um Gebiete einzunehmen, weil seit jeher bekannt war, dass der Fürst dieser Welt, dass der Teufel mit seinen Schergen über dieses Reich der Finsternis, über diese Welt Herrschaftsansprüche haben und regieren. Und die Kirche hat die Zusage, die Portale der Unterwelt, das heißt alle dämonischen Mächte, seine Kirche nicht in die Knie zwingen werden, sie nicht überwinden werden. Das ist eine steile Ansage erstmal, aber es ist eine göttliche Zusage, die voll und ganz der Wahrheit entspricht. Also, es gibt aber noch eine Geschichte, die mit diesem Ort Caesarea Philippi und mit dieser Gegend Bashan zu tun hat. Und zwar gleich im Anschluss an diese Geschichte, wo Petrus dieses großartige Bekenntnis gibt, gehen die Jünger, also Jesus und drei seiner Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus, das sind seine engsten drei Freunde, gehen auf einen hohen Berg. Nun, wir wissen, was dieser hohe Berg ist. Das ist der Har Hermon, also das ist der Berg Hermon. Bekannt als der Götterberg, wurde der Baalskult praktiziert, auch hier ein dämonisches Epizentrum. Und da heißt es, einfach so beiläufig, Jesus hat dort ein Gipfeltreffen. Da heißt es, und er wurde vor ihnen verwandelt auf diesem Berg, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschien in Mose und Elia und sie redeten mit Jesus. Petrus antwortete und sagte zu Jesus, Herr, es ist so gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er aber redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus dieser Wolke. Siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Du musst dir vorstellen, mitten auf diesem Gipfel, wo der Baalskult Tagesgeschäft war, wo der Baalskult wirklich das ganze Land in Finsternis hielt, sagt Jesus oder sagt Gott, das ist mein geliebter Sohn, er hat hier das Sagen. Okay, er hat hier das Sagen. Nicht der Dämonen, nicht die finstere Welt, nicht die Baalspriester, nicht dieser Kult, sondern Jesus ist der Herr und Jesus ist der König. Und dann passiert etwas Interessantes. Und das ist nicht überraschend, wenn man die Geografie und die Kosmologie der Bibel kennt, ist das nicht überraschend, was jetzt passieren muss. Jetzt muss eigentlich nach diesen wahnsinnigen, herausfordernden Sätzen und Aktionen von Jesus, jetzt muss was kommen. Was muss jetzt kommen? Jetzt muss ein dämonischer Angriff kommen. Und er kommt tatsächlich. Da heißt es, wenn wir den Text weiterlesen, und als Jesus von diesem Berg zurückkehrt, da war ein Mann, der zu Jesus kam und er warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Es geht um Söhne und Töchter, es geht um unsere Söhne und Töchter heute. Hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist ein Epileptiker und leidet furchtbar. Oft fällt er ins Feuer und ins Wasser. Also oft ist es ihm kalt und dann ist er wieder fiebrig. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, doch sie konnten ihn nicht heilen. Was seid ihr für ein ungläubiges und verkehrte Generation, erwiderte Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Nun bringt den Jungen her zu mir. Und dann trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen, mit Exousia heißt es da, also mit Autorität entgegen. Und der Dämon verließ den Kranken. Von diesem Augenblick an war der Junge gesund. Also wie sollte es anders sein? Jesus dringt in dieses Wespennetz ein und die Wespen schwirren herum und versuchen nicht nur ihn, sondern auch die Menschen drumherum zu bedrohen. Und lahmzulegen. Und wir erleben Jesus in den Evangelien oft, dass er in solche finsteren Gebiete bewusst geht und die Finsternis in seinem Namen, dort wo er auftaucht, muss diese Finsternis weichen. Aber warum ist das so? Wir lesen das fast auf jeder Seite der Evangelien. Und warum ist das so wichtig, dass die Evangelisten immer und immer uns davon berichten, dass Jesus sich einlässt auf einen kosmologischen, finsteren Krieg mit der dämonischen, finsteren Welt? Nun, die nächste Stelle, die ich lese, die ist sehr, sehr bezeichnend dafür. Wenn jemand die Bibel mit hat, Matthäus Kapitel 12 lese ich von Vers 22. Ein Dämonisierter, und hier tut uns die deutsche Übersetzung keinen guten Gefallen, sie übersetzt überall, wo das Wort Daimonizomenos steht, übersetzt sie mit Besessener. Den Begriff Besessenheit und der Vorstellung von Besessenheit gibt es in der ganzen Bibel nicht. Besessenheit bedeutet, dass jemand 100% mit jeder Faser seines Körpers, seines Geistes, seiner Seele dem Teufel ausgesetzt ist. Dämonizomenos bedeutet, dass jemand unter dämonischem Einfluss steht, dass jemand von Dämonen manipuliert wird, dass jemand von Dämonen umlagert ist, dass jemand von Dämonen angegriffen wird. Also ein Dämonisierter, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht, heißt es hier. Luther übersetzt tatsächlich mit Besessener. Also tut mir leid, ich liebe die Lutherbibel. An einigen Stellen ist es schwierig. Jesus heilte ihn und der Mann konnte wieder sehen und reden. Die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich, ist das etwa der Sohn Davids? Okay. Jeder wusste damals, was es bedeutet, Sohn Davids zu sein. Und als die Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie er Dämonen austreibt? Er tut das mit Hilfe von Beelzebul, oder Baalzebul heißt er eigentlich, dem Obersten der Dämonen. Jesus wusste, was sie dachten, und er sagte zu ihnen, jedes Reich, was mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde, und keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird auf Dauer bestehen können. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, liegt er mit sich selbst nicht im Streit? Wie kann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Baalzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben denn das eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind daher diejenigen, die über euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich aber die Dämonen mit der Hilfe Gottes austreibe, dann ist die Herrschaft Gottes oder das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihn den Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er in sein Haus gehen, ausrauben. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also diese Heilungsgeschichte ist sehr, sehr wichtig, um das Konzept von verschiedenen Reichen, von zwei verschiedenen Reichen zu verstehen. Weil sie die Vollmacht zeigt, die Jesus hat über den Fürsten der Finsternis, weil Jesus nicht nur der Fürst ist, sondern Jesus ist der König. Und der König steht natürlich über diesen Fürsten. Ich möchte ganz kurz nochmal in diese Heilungsgeschichte hineinsteigen. Was passiert hier? Also Jesus begegnet einem schwerkranken Mann. Er ist blind und stumm und Jesus erkennt sofort, dass die Ursachen seines Leidens dämonisch ist. Die Ursachen seines Leidens ist nicht physischer oder psychischer Natur. Obwohl der Körper stark in Mitleidenschaft gezogen ist, liegt die Ursache, und so erkennt das Jesus sofort, eindeutig in einer spirituellen Umlagerung von Dämonen. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Also nicht jeder, der psychisch krank ist, ist dämonisiert. Nicht jeder, der physisch krank ist, ist dämonisiert. Und nicht jeder, der dämonisiert ist, ist psychisch oder physisch krank. Dafür braucht man den Geist der Unterscheidung. Und diesen Geist der Unterscheidung hat Jesus und viele Menschen, die in besonderer Weise, in dieser Weise vom Heiligen Geist begabt sind. Also Jesus heilt den Mann. Und da ist es im Text ganz, ganz schlicht. Er tritt diesem Geist, diesem Dämon mit Autorität entgegen. Wir wissen nicht genau, was Jesus da macht und wie er es macht. Das ist doch völlig uninteressant. Wir müssen vielleicht nur eines merken, da wo Jesus ist, wo Jesus mit seiner Autorität ist, als König, dort müssen diese Biester weichen. Und das kriegen alle Umstehenden tatsächlich mit, weil der Mann auf einmal geheilt wird. Und alle staunen und versuchen nun, so Erklärungen zu konstruieren. Was könnte es jetzt sein, warum dieser kranke, der stark dämonisierte Mensch, der umlagerte Mensch von bösen Mächten, nun gesund geworden sind? Das einfache Volk hat eine Erklärung. Nun, es muss der Sohn David sein. Und der Sohn David, das war ein Synonym für den Messias. Der kommt ja aus diesem Hause Davids. Das würde einiges erklären. Wenn der Messias kommt, hat er natürlich Autorität und Macht. Ihm kann keiner das Wasser reichen, ihm kann keiner die Butter vom Brot nehmen. Er hat wirklich Autorität und das muss wohl der Messias sein. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben hier eine andere Meinung. Weil dieses anzuerkennen, dass er der Sohn Davids ist, fiel ihnen sehr, sehr schwer bis und was unmöglich für sie. Sie widersprechen und sagen, er ist ein Scharlatan. Und er als Scharlatan ist selbst mit bösen Mächten verbunden, ja noch mehr. Er ist mit dem Teufel, also dem obersten der Dämonen, verbunden. Und mitten in diese polarisierenden Überlegungen und kontroversen Diskussionen muss Jesus eingreifen. Er muss jetzt ein klares Wort sprechen. Er hat Autorität und er lässt sich so Halbwahrheiten nicht auf sich setzen. Und er erklärt hier so ein bisschen die Machtverhältnisse in der unsichtbaren, finsteren Welt. Und es mag vielleicht überraschen, dass die Machtverhältnisse in der unsichtbaren Welt nicht weit von den Machtverhältnissen in der sichtbaren Welt entfernt sind. Da heißt es weiter, Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, was mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde und keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird bestehen bleiben. Wenn nun der Satan dem Satan austreibt, liegt er mit sich selbst im Streit. Wie kann sein Reich da bestehen? Wenn ich nun Dämonen mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt, das heißt seine Macht beraubt und ihn außer Kraft setzt? Dann allerdings kann er hineingehen und das Haus ausrauben. Also, Jesus liegt es am Befreiungsdienst. Jesus will Menschen freisetzen, die gebunden sind, die gefesselt sind. Und hier war der Mann in der Weise gefesselt, dass man sogar auch körperlich sah. Aber Jesus liegt das noch viel, viel mehr als nur an einem Befreiungsdienst. Jesus geht es um einen Herrschaftswechsel. Eine Eroberung in der unsichtbaren Welt geht nur, wenn diese territorialen Mächte, diese finsteren territorialen Mächte, also hier der Baal-Zebul, so wird hier der oberste der Dämonen, der Teufel genannt, und seine Schergen außer Gefecht gesetzt werden, wenn sie gebunden werden, wenn sie entmachtet werden. Und genau das demonstriert Jesus hier an diesem schwer, schwer kranken Mann. Und etwas anderes in dem Zusammenhang ist noch entscheidender, viel, viel entscheidender. Jesus sagt seinen Zuhörern, dass ihr nicht nur den Oberbefehl habt über die ganze dämonische Welt, sondern dass seine königliche Herrschaft jetzt in diesem Augenblick anbricht. Das ist übrigens sein Evangelium. Jesus Evangelium ist die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes, ist jetzt mitten in dieser Welt wie eine Invasion gekommen und sie setzt die unsichtbare, finstere Welt außer Kraft. Jesus spricht hier von dieser Herrschaft Gottes, mitten in dem Herrschaftsbereich des Fürsten dieser Welt, des Satans. Und das Evangelium, das Jesus predigt, ist eine gute Nachricht. Nicht deswegen, dass Menschen Vergebung bekommen, das auch. Nicht nur, dass Menschen nur geheilt werden, Leib, Seele und Geist, das auch. Aber es ist eine besondere Zeit, die jetzt anbricht. Und zwar die Zeit, dass die Herrschaft Gottes, die königliche Herrschaft Gottes jetzt anbricht. Und jeder, der unter diese königliche Herrschaft Gottes kommt, der wird frei. Der wird frei. Wenn Menschen unter die königliche Herrschaft Gottes kommen, werden sie wirklich frei. Wir lesen das auf fast jeder Seite der Evangelien. Da heißt es in Matthäus Kapitel 4 zum Beispiel, Jesus zog durch ganz Galiläa und lehrte in Synagogen und verkündete was? Das Evangelion, die gute Nachricht. Und zwar wovon? Was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, das Reich Gottes ist zu euch gekommen und er heilte die Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von verschiedenen Krankheiten und Beschwerden geplagt waren. Und jetzt lesen wir wieder, und die Dämonisierten, die schwer gefangenen Menschen, die an Körper, an der Psyche, im Geist gefangen waren, die nicht mehr frei waren. Und er machte sie gesund. Und der Gamechanger im Leben all dieser Menschen, denen Jesus diente, war die Tatsache, dass er sie einlud, unter den Herrschaftsbereich Gottes hineinzukommen. Weil unter dem Herrschaftsbereich Gottes, in seinem Königreich, hat die Macht der Finsternis, die ganzen Dämonen und obersten der Dämonen und seine Schergen, keine Macht. Ihnen ist die Macht genommen, sie sind gefesselt, sie sind gebunden und sie haben keine Befugnis, im Herrschaftsbereich Gottes zu agieren und Menschen zu zerstören. Und dieser Herrschaftswechsel war immer ein radikaler Herrschaftswechsel. Und das erlebten Menschen tatsächlich damals sehr radikal in körperlichen Heilungen, in Befreiungen von dämonischen Bindungen. Und das Evangelium, die gute Nachricht Jesu lautete, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Die Herrschaft des Königs ist zu euch gekommen. Und ich bin dieser König. Und da, wo ich bin, gibt es keinen Platz mehr und keine Ansprüche der Finsternis. Und ich weiß es nicht genau, ob du das weißt, dass das Reich Gottes zu euch gekommen ist, zu dir gekommen ist. Das Reich Gottes ist heute zu dir und zu mir gekommen. Aber die Frage ist, gab es einen Herrschaftswechsel in deinem Leben? Gab es tatsächlich einen Herrschaftswechsel in deinem Leben? Ich frage dich nicht, ob du dich bekehrt hast. Ich frage dich nicht, ob du dich Christ nennst. Ich frage dich auch nicht, ob du zur Kirche gehst oder zu einer Gemeinde gehörst. Ich frage dich, ob du Jesus nicht nur als lieben Heiland kennst, sondern dass du Jesus als König und Herr deines Lebens kannst. Das ist der Game Changer. Das ist der wirkliche Game Changer. Wie können Menschen heute frei werden? Nun, die Frage zunächst einmal ist, und viele sind da unsicher bzw. haben keine Erfahrung und ich werde auch sagen gleich, warum wir keine Erfahrung haben. Gibt es heute noch dämonische Bindungen? Gibt es oder können Christen von finsteren Mächten gefangen gehalten werden? Und auf diese Fragen gibt es in der Bibel nur eine einzige Antwort, die sehr, sehr klar ist. Ja. Es gibt sowohl Menschen, die gefangen sind von finsteren Mächten, und es gibt Christen, die ebenso gefangen sind von finsteren Mächten. Ich war sehr, sehr überrascht, als ich mein Abi gemacht habe und wir Faust lesen mussten, also Goethe lesen mussten. Das ist ja der große Dichter und Poet hier in Deutschland. Aber wusstest du, dass Goethe zutiefst im Spiritismus gefangen war? Also wenn du den Faust von Goethe liest, wirst du es merken. Und ich saß da im Klassenraum und mir sprangen die Dämonen wirklich in die Augen aus seinen Schriften. Da heißt es bei Faust an einer Stelle, der Mephisto, also Mistopheles, spricht zu Faust: Den Teufel spürt das Volk hier nie, auch wenn er es beim Kragen hätte. Er ist ein Meister der Illusion, ein Meister der Verkleidung. Und dann weiter heißt es da: Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Dr. Faust von Goethe. Also der Satan ist ein übler Schurke und ein Meister der Verkleidung und Meister der Täuschung. Das ist ein Grund, den Teufel spürt das Völkchen nie, auch wenn er es am Kragen hätte. Warum nicht? Er verkleidet sich. Keiner von uns wird irgendjemand in seinem Leben Dämonen oder dämonische Mächte oder den Teufel erleben, dass er dich begrüßt und sagt: So, ich bin der Teufel und ich will gerade dein Leben zerstören. Nein, nein. Also in dieser Art und Weise wirst du den Teufel nie erleben. Wir lesen, wir leben in einer Welt, die von finsteren Mächten umgeben und beherrscht wird. Da heißt es in 1. Petrus Kapitel 5, für euch alle gilt: Geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch mit Demut oder Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift: Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, wer aber gering von sich denkt, also wer demütig ist, den lässt er seine Gnade erfahren. Demütigt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Und der Zusammenhang ist jetzt wichtig. Auf einmal heißt es da: Seid besonnen und wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Folgendes ist wichtig. Dieses Wort ergeht nicht irgendwie an Menschen, die ohne Gott leben, die vielleicht Atheisten sind oder sogar Gott widerstehen. Dieses Wort hier in der Bibel geht an Christen. Okay? An Christen wie du und ich. Und sie standen in der Versuchung, vom Teufel angegangen und vom Teufel verführt zu werden. Seine üblichen Waffen, mit denen er die Menschen bis heute geißelt und auf seine Seite bringt, sind ganz gleich geblieben über Jahrhunderte und Jahrtausende. Machtbegehren, Arroganz, Lügen und Angst. Machtbegehren, sich über jemand anders stellen, Unterdrückung, Arroganz, Stolz, Lügen und Angst. Nun, ich möchte dir ganz kurz erzählen, welche Begegnungen ich mit der Welt der Täuschung und der Finsternis selber hatte. Eines Tages wurde ich zu einer Familie gerufen, weil die eine Not hatte. Und ich nenne den kleinen Jungen, um den es hier geht, der war 10 Jahre alt, Sascha. Es war eine russische Familie. Und Sascha hatte ein Leiden. Es gab keine einzige Nacht, wo er Albträume hatte. Und in dieser Nacht hat er sich nicht nur in die Hosen gemacht, sondern auch wirklich eingekotet. Und die Eltern waren schon bei allen Ärzten und die wussten nicht, wie sie ihm helfen können. Und dann haben sie gehört irgendwie, dass da jemand ist, der eventuell helfen könnte. Ich weiß jetzt nicht genau, woher sie das gehört haben. Und ich hatte ein kurzes Gespräch mit diesem kleinen Jungen alleine. und habe festgestellt, die Eltern ließen den Jungen sehr, sehr oft alleine. Und als ich in sein Zimmer ging, dann merkte ich schon, der ist medial völlig überlastet. Da stand eine PS4, glaube ich, damals, oder 3. Da stand ein Fernseher, da standen DVDs und der hatte einen vollen Zugang zu Internet und zu allen Medien. Und ich fragte ihn, kannst du mir sagen, Sascha, wann das bei dir angefangen hat? Mit diesen Ängsten und mit diesen Panikattacken und mit dem Einkoten. Jede Nacht, also nicht irgendwann einmal, sondern wirklich jede Nacht. Und er erzählte mir, als er 4 Jahre alt war, der alleine war auf dem Zimmer und die Eltern entweder gefeiert haben oder weg waren, hat er sich einen Horrorfilm reingezogen und seitdem war er panisch jede Nacht. Ich sprach dann mit den Eltern, merkte ich, die sind höchst abergläubisch. Sie hatten eine Porsche im Kühlschrank. Porsche ist so ein Mittel gegen Verwünschungen in russischem Aberglauben. Das waren so Teile von getöteten Tieren und so Krallen von Vögeln. So einige, die aus Russland kommen, können, die wissen, was eine Porsche ist. Okay? Und ich wusste, okay, hier hat der Satan diese Familie voll im Griff. Wir beteten, stellten den Jungen unter den Namen Jesu, unter seine Herrschaft. Und sowohl seine Albträume wie auch sein Einkoten nachts hörte sofort auf. Da, wo Jesus ist und da, wo Jesus über eine Familie regiert, da, wo Jesus über ein Haus regiert, über eine Wohnung regiert, da hat der Satan keine Macht. Ich kenne Menschen, besonders auch aus dem russischen Bereich, die fürchten sich ihr Leben lang vor schwarzen Katzen, die spucken 3-mal, die klopfen auf Holz, die haben Angst vor Spiegeln und viele Deutsche aus dem ländlichen oder städtischen Bereich sagen ständig toi, toi, toi und sie wissen gar nicht, dass sie den Teufel anrufen. Toi, toi, toi heißt Teufel, Teufel, Teufel. Also Aberglaube ist ein ganz, ganz heftiges Tor für die dämonische Welt in dein Leben und dass die Dämonen dich verführen und dass die Dämonen dich mit der Zeit einlullen und gefangen halten. Ich hatte eine Nachbarin und ich merkte, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich konnte um 12 Uhr und um 3 Uhr und um 4 Uhr nachts nach Hause kommen und die ganze Wohnung war hell erleuchtet. Und irgendwann einmal sprach ich sie dann an und sagte, was ist los, Energiesparen und so. Ich meine, es war noch vor dieser Sparwahnsinn. Und sie sagte, bei mir zu Hause gibt es einen Poltergeist, Damavoy. Das war auch eine Russin, Damavoy. Also bei mir zu Hause spukt es. Naja, okay, sage ich, willst du davon frei werden? Ja, ich weiß es nicht, ich habe wahnsinnige Angst. Und sie lud mich dann zu ihr in der Wohnung ein. Ich sage, ja, was machst du gegen diesen Damavoy, also gegen diesen Hauspoltergeist? Dann hat sie gesagt, ja, im Schlafzimmer hat sie so ein Kruzifix aufgehängt von ihrer Oma und neben ihrem Bett lag eine Bibel und sagt, Pamagat, also hilft das dir? Sagt sie, nein, nie Pamagat. Sagt, ja, das wird doch nichts helfen. Kein Kruzifix und keine Bibel und kein Abendmahlswein, es wird dir nicht helfen. Das Einzige, was helfen wird, ist der Name Jesu über deinem Leben, über dieser Wohnung und dann wird es aufhören. Wir beteten, ich stellte sie und diese ganze Wohnung, den ganzen Haushalt, wo wirklich Geschirr und Spiegel und alles schief und krumm war. Und ich merkte, okay, hier gibt es tatsächlich einen Poltergeist. Und seitdem, wenn ich abends nach Hause kam, war die Wohnung dunkel. Und die Angst war gewichen. Ich habe Menschen erlebt, die generationale Anrechte hatten von ihren Vorfahren über dämonische Tore, über dämonische Belastungen. Ich hatte mal ein schreiendes Kind erlebt, also ein kleines Baby im Grunde genommen. Da konntest du die Uhr nachstellen. Die Eltern sagten, wir sind verzweifelt, wir können die Uhr nachstellen. Keine Ahnung, um 9.30 Uhr fing das Baby an zu schreien. Wie wild, wie am Spieß. Und das Baby guckt immer an die gleiche Ecke. Und ich war damals noch neu und sehr, sehr unerfahren in diesem ganzen Bereich der dämonischen Mächte. Und deswegen lud ich meinen Freund ein. Und er kam in dieses Zimmer und wir warteten auf diese Zeit. Und das Baby fing an zu schreien wie am Spieß. Und er sagt, oh ja, ja, ich sehe das, ich weiß, was hier passiert. Ich sage, was passiert? Ich sehe gar nichts, ich nehme gar nichts wahr. Er sagt, deine Ecke, da sitzt ein Dämon und der lacht das Kind aus und der bedroht das Kind. Und Kinder, und die haben einen sehr, sehr sensiblen Geist für die unsichtbare Welt. Die sehen nicht nur solche bedrohlichen Dinge, sie sehen auch Engel. Das ist für sie natürlich. Und wir geboten im Namen Jesu und beteten, stellten das Kind oder das Blut Jesu und das Kind war wirklich frei. Also es gibt generationale Anrechte über Generationen, wo etwas schiefgelaufen ist, wo Generationen sich auf okkulte Dinge eingelassen haben und das vererbt sich unter Umständen von Generation zu Generation. Eine andere Geschichte hat mit Handauflegung zu tun in einem christlichen, hypercharismatischen Umfeld. Ich war eingeladen zu einer Gemeinde und eine Pfingstgemeinde. Und nach der Predigt kam ein junges Mädchen, 14 Jahre, auf mich zu und sagte, ich habe Depressionen und ich habe Angstzustände und jedes Mal irgendwie, wenn ich bete, dann überfällt mich Angst und eine wahnsinnige Müdigkeit. Ich sagte, was betest du denn? Ich sagte, ja, sie betet in Sprachen, also in Zungen. Ich sagte, okay, gut. Also ich hatte schon so eine leise Ahnung, woher diese Angstzustände und diese Müdigkeit und diese Hilflosigkeit kommt. Dann betete sie in Sprachen und ich betete auch in Sprachen. Und ich merkte, der Geist in mir, das kennt jeder, der in Sprachen betet, der Geist in mir korrespondiert nicht mit dem Geist, der aus diesem jungen Mädchen spricht. Und ich merkte, das ist nicht der Heilige Geist. Da sagte ich, im Namen Jesu, ich gebiete dir Geist zu schweigen. Zack, im selben Augenblick konnte sie nicht mehr reden. Da habe ich gesagt, okay, bete doch einfach weiter in Sprachen. Sagt, ich kann nicht mehr. Sie war frei im Namen, sie war wirklich frei von dieser dämonischen Belastung. Ich sage, woher hast du dieses Sprachengebet bekommen? Sagt sie, und das ist, jetzt kommt die Ironie der ganzen Geschichte. Sie war in einem hypercharismatischen Umfeld und da hat jemand in einem Get-Free-Weekend für sie mit Handauflegung gebetet und dabei bekam sie dieses Sprachengebet. Okay, ich legte ihr auch die Hände auf und betete, dass der Heilige Geist sie erfüllt und sie betete wieder in Sprachen und ich merkte mit dem Heiligen Geist sofort eine ganz andere Stimmung, eine Befreiung und das Mädchen ist seitdem wirklich frei von irgendwelchen Angstzuständen oder Müdigkeitserscheinungen. Also das ist vielleicht für all diejenigen, die offen sind für diese geistige Sphäre. Wenn der Heilige Geist dir eine Gabe gibt, auch Sprachengebet, dann wirst du dadurch nicht müde und depressiv und ängstlich und lebensmüde, sondern du wirst dadurch erfrischt werden. Jeder, der diese Gabe hat, der kann das wirklich bestätigen. Also, dann gibt es Menschen, mit denen ich auch begegnet bin, mit verstörenden sexuellen Erfahrungen. Ich habe ein junges Mädchen erlebt mit 13 Jahren, Sex gehabt mit ihrem Freund, aber irgendwas ist da schiefgelaufen und seitdem war sie hochgradig belastet. Ich bin einer Frau begegnet mit 35 Jahren. Sie hatte ebenfalls wechselhafte Partner, vor allem auch Partner aus dem muslimischen Hintergrund, Geschlechtsverkehr und hochgradig belastet, wirklich hochgradig dämonisch belastet. Und es bedeutet nicht immer, dass Menschen, die solche sündhaften sexuellen Erfahrungen machen, dass sie belastet sind. Aber in diesem Fall war das so. Und dann habe ich Folgendes erlebt. Das war für mich auch neu, weil ich mit einem Moslem gesprochen habe, der Christ geworden ist. Er sagt, es gibt im Islam, also im muslimischen Glauben, bestimmte Beschwörungsformel, die speziell auf sexuelle Erfahrungen mit Christinnen abzielen, wo diese Mädchen nachher wirklich zutiefst dämonisiert sind. Wir beteten im Namen Jesu und Geister mussten weichen und diese Mädchen wurden frei und diese Frau wurde auch frei. Also verstörende sexuelle Erfahrungen. Und vielleicht ein letztes nochmal. Da wurde ich auch zu einer Familie eingeladen und als ich in diese Wohnung kam, dachte ich, okay, hier wüten Dämonen. Das hat man gleich gesehen. Alle Türen waren mit eingeschlagen, die Wände waren eingeschlagen, es war Chaos, es war Unordnung und ich merkte, okay, hier herrscht Gewalt. Und ich wusste nicht genau, also die Familie kannte ich gar nicht. Im Vorfeld betete ich, dass der Heilige Geist mir zeigt, was das Problem ist. Und der Heilige Geist zeigte mir zwei Dinge. In diesem Raum wirst du sehen, da sind Götterstatuen aufgebaut, und zwar ein Elefant wirst du sehen und du wirst Amulette finden. Deswegen, als wir da hinkamen, setzte ich mich ins Wohnzimmer. Was sah ich als erstes? Eine Elefantenstatue, das ist so eine ja, oft so ein Urlaubsmitbringsel von Leuten, aber das ist eigentlich eine indische Gottheit aus dem Hinduismus. Und dann ging ich mit ihr durchs Zimmer, durch die ganzen Zimmer, im Schlafzimmer stand ein Amulett. Gesagt, okay. Und das ist auch hier, die Dämonen verstecken sich nicht nur hinter Menschen, sondern die verstecken sich auch hinter Gegenständen. Und ich habe ihr das versucht zu erklären und habe gesagt, okay, wenn du wirklich frei werden willst, dann das Erste, wir rufen den Namen Jesu an und du entfernst und du schmeißt diese beiden Gegenstände auf jeden Fall weg. Und wenn uns noch was anderes einfällt, schmeißt du weg. Also Jesus kommt mit seiner Macht, mit seiner Autorität, aber Jesus erwartet auch, dass du dich von allem trennst, von Sünde und von Gegenständen, von okkulten Dingen und dass du wirklich in seinen Herrschaftsbereich kommst und dann passiert wirklich ein Wunder der Befreiung. Also wie kommen Menschen auch heute noch in Verstrickungen mit dieser finsteren, dämonischen Welt? Ich kann dir nicht alle Praktiken nennen. Es ist ein ganzer Katalog, das würde die Zeit heute nicht reichen. Aber ich möchte dir die Praktiken nennen, die ich sehr, sehr oft angetroffen habe. Es handelt sich um Praktiken des Okkultismus, der Esoterik, des Aberglaubens sowie fernöstliche Religionen. Also was ein Einfallstor ist für dämonische Mächte, für dein Leben und ein Einfallstor dafür, dass du unfrei bist, dass du von Angst geplagt bist und dass du als Christ schläfrig bist und dass du keine Lust hast zum Beten, keine Lust hast für Gemeinschaft. Du wächst auch nicht, du stagnierst höchstens und dass du keine Lust hast für geistliche Dinge. Aberglauben. Aberglauben ist ein Einfallstor für dämonische Mächte. Ich habe das besonders bei Menschen mit russischem Hintergrund festgestellt, aber auch mit Deutschen aus ländlichen Gebieten ist Aberglaube allgegenwärtig. Das zweite sind Amulette. Amulette sind Gegenstände aus dem Okkultismus. Die werden oft mit Zaubersprüchen belegt. Und diese Amulette, die gelten als Flüche für all diejenigen, die diese Amulette annehmen und diese Amulette tragen und diesen Amuletten auch Macht verleihen. Also Menschen, die irgendwie mit zauberhaften Gegenständen, mit Amuletten zu tun haben, das Erste, was gilt, stell dein Leben unter die Herrschaft Jesu und schmeiß diesen Scheiß weg. Das Dritte, was ich oft getroffen habe, ist Channeling. Channeling heißt Kanalisieren. Da kommt jemand hinein als Medium in universellen Welten in Kontakt und empfängt Botschaften, die seine persönliche Entwicklung unterstützen sollen. Heißt Channeling. Also sogar in Business-Seminaren wird diese Methode von Channeling angeboten. Ein Viertes, was ich oft erlebe, ist, dass Menschen in Kontakt kommen wollen mit Engeln. Sie sprechen viel von Engeln, sie werden in Engelskunde unterwiesen, sie bekommen Engelskarten, sie haben einen Engelsglauben entwickelt, sie lesen Bücher über Engel. Wenn du heute in eine ganz normale, säkulare Buchhandlung gehst, was wirst du entdecken? 4, 5 Regale voll mit dieser Engelsliteratur. Es hat nichts mit der biblischen Engel zu tun, es ist mit der Lehre der Bibel nicht vereinbar, weil diese Engel treten als Mittler ein in eine unsichtbare Welt. Das heißt in dieser unsichtbaren Welt weiße Magie, also Lichtgestalten. Diese Engel sind Botschafter von Dämonen. Wenn du mit solchen Engelwesen in Kontakt bist oder in Kontakt standest, dann ist eine ganz, ganz weite Tür für dich geöffnet, für die unsichtbare dämonische Welt. Dann gibt es eine Praxis der Geistheilung. Heilung durch Handauflegung und Beschwörung und Visualisierung. Manchmal gibt es diese Heilung auch über Fernheilung, also über weite Strecken hinweg. Auch diese Geistheilung hat nichts mit der Heilung zu tun, die Jesus anbietet. Dann Praktiken wie Gläserrücken, Tischerrücken, das sind Methoden, um mit Toten in Kontakt zu kommen, um Botschaften zu bekommen von ihnen, Antworten zu bekommen für ihre entsprechende Lebenssituation. Also wenn du diese Praktiken gehabt hast, dann gilt es, dass du wahrscheinlich wirklich einen Befreiungsdienst brauchst, um davon frei zu werden. Der Glaube an Horoskope ist allgegenwärtig. In jeder Tageszeitung irgendwie sind Horoskope zu lesen. Astrologie, Sternen, Zeichendeuterei ist laut der Bibel ein Gräuel vor Gott, weil diese Impulse und diese Praktiken kommen direkt aus der finsteren Welt. Sie haben mit Aberglauben zu tun und sie haben mit dämonischen Mächten zu tun. Das Achte. Hier ein Bereich, der allgegenwärtig ist in Deutschland deswegen, weil sich unsere Kultur zunehmend öffnet für fernöstliche Religionen. Mandala, Mantra, Karma-Glaube, Zen-Meditation. Auch diese Dinge werden teilweise im Kindergarten angeboten als Spielvarianten für Kinder oder sogar in Business-Meetings, Zen-Meditation zum Beispiel. Oder es gibt sogar Zen-Meditation, das ist halt das Krasse in christlichem Umfeld. Fernöstliche Religionen, Hände weg von, zutiefst, zutiefst dämonisch. Eine andere Heilungsmethode, die auch populär ist in Deutschland, heißt Reiki, kommt aus dem Japanischen, heißt universelle Lebenskraft. Eine Heilmethode durch Handauflegung wiederum, die angeblich so eine universelle Lebenskraft in dir weckt und aktiviert. Du bekommst einen Kontakt zu dieser universellen Lebenskraft und diesen Lebensgeistern. Und Reiki wird in der Regel zur Heilung von Krankheiten eingesetzt. Und es funktioniert auch. Es funktioniert. Also dämonische Heilungen wie Reiki und andere Dinge, die funktionieren einfach deswegen, weil der Teufel ein Businessmensch ist. Im teuflischen, im finsteren Umfeld gibt es ein Businesskonzept. Es gibt, der Teufel kennt keine Gnade, okay? Wenn Gott jemandem heilt, wenn Gott jemandem etwas gibt, dann ist es selbstlos. Es ist einfach ein Geschenk und Gott erwartet nichts entgegen. Wenn der Teufel dich heilt, du gibst ihm einen kleinen Finger, er nimmt die ganze Hand. Ich habe viele, viele Menschen erlebt, die über Zauberei, über Beschwörung, über Wahrsagerei, über Babki im russischen Umfeld wirklich Heilung erfahren haben. Klassische Beispiele sind immer von Heilung von Warzen. Man ist irgendwo da und irgendwie jemand bespricht deine Hand oder deine Warzen und zack, wirst du geheilt. Der Preis dafür ist immer sehr, sehr hoch. Der Teufel wird dir nichts schenken. Er schenkt dir etwas, auch sogar eine Heilung, aber er nimmt dir deine Seele. Er nimmt dir deine Seele. Also Reiki und das Letzte ist Karten legen, Tarotkarten legen, zutiefst dämonisch. Also können auch Christen in solche oder andere dämonische Versteckungen gefangen werden? Ja. Entweder waren sie gefangen vor der Bekehrung und haben davon nicht wirklich eine Befreiung erlebt oder sie sind trotz dessen, dass sie Christ sind, irgendwie in Berührung gekommen mit solchen Mächten. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus Folgendes. Und hier geht es ebenfalls um Christen. Darum legt alle Lüge ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Also hier werden konkrete Sünden angesprochen. Warum? Weil sie eine Tür öffnen. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch etwas abgeben, denen, die in Not sind. Kein faules oder böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, die an die sie gerichtet sind, wohltun. Also, wir müssen klar feststellen, auch hier sind die Adressaten dieser Worte Christen. Und doch stehen einige von ihnen in der Gefahr, dem Teufel Raum zu geben in ihrem Leben. Das ist nichts anderes als ein Prozess, in der uns der Versucher immer hineinnehmen will. Der Prozess beginnt immer mit einer Versuchung, mit etwas, was wir zumindest vielleicht harmlos sehen. Und dann geht es weiter mit einer Verführung. Und dann geht es weiter in eine dämonische Bindung. Also Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Es ist nicht etwas, womit wir rumspielen können. Es ist immer ein Lockmittel, um uns gefangen zu nehmen. Also hier nennt Paulus selber einige Portale für die teuflische Welt. Das sind Lügen, Zornausbrüche oder Gewalt, Diebstahl, Faulheit, Geiz oder einfach nur dummes Geschwätz. Dummes Geschwätz ist so ein Tor, wo der Satan hineinkommen kann. All diese Dinge beginnen in der Regel immer sehr, sehr harmlos, enden in einer Bindung, die keiner von uns will und an der wir am Ende des Lebens im Endeffekt leiden. Also Leben in Sünde ist immer ohne Ausnahme eine Einladung für die finstere Welt, von der wir eigentlich gerettet sind. Sünde ist immer ein gefährliches Spiel. Sünde ist immer ein Wohlfühlsofa des Satans mitten in deinem Wohnzimmer. Und vielleicht bringe ich noch ein kleines Bild, was Sünde für die finstere Welt bedeutet. Einige von euch kennen das vielleicht aus Filmen oder aus dem Krankenhaus. Da gibt es immer an vielen Stellen so Landeplätze, die sind rund und die haben ein großes H. Was bedeutet dieser Landeplatz? Was ist das für? Das erteilt eine Erlaubnis für Hubschrauber, für Rettungssanitäter, Hubschrauber oder im Krieg, keine Ahnung, auf Plätzen. Es gibt die Erlaubnis, es ist ein Zeichen, hier darf der Hubschrauber landen. Jeder Hubschrauber darf da übrigens landen, okay? muss natürlich abstimmen mit der Aviation, aber jeder Hubschrauber darf auf seinem Platz landen. Und wenn du in Sünde lebst, dann ist in deinem Leben ein großer Kreis. Und da steht nicht ein H, sondern steht ein S. Und S steht für Sünde. Und damit gibst du dem Satan und der finsteren Welt das Anrecht, ob du es willst oder nicht, das ist gar nicht die Frage, das Anrecht, dort in deinem Leben zu landen und dort Chaos und Krankheit und Bindung zu verbreiten, da gibst du ihm die Erlaubnis. Also, wie können Menschen frei werden von dämonischen Verstrickungen? Egal, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, wie können Menschen frei werden? Da gibt es eine tolle Geschichte aus dem Leben von Paulus, aus seinem Dienst in Ephesus. Ephesus war so ein dämonisches Wespennest. Apostelgeschichte Kapitel 19 lese ich von Vers 18. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten ihre Sünden und gaben offen zu, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben haben, brachten ihre Zaubergegenstände und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf die Summe von 50.000 Silberdrachmen. Heutiger Wert ungefähr 7 Millionen Euro. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Also, wenn du im Zweifelsfall, auch nur im Zweifelsfall, mit dämonischen Praktiken verstrickt bist oder verstrickt warst, kannst du davon vollkommen befreit werden. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht von Jesus. Er ist der König und er bringt eine göttliche Invasion, den Bau seines Königreiches mitten in diese Welt von Bashan, mitten in diese Welt von Detmold und Deutschland und mitten an jeder Ecke dieses Planeten. Und wenn du heute Christ bist und du in Sünde lebst, Sünde in deinem Leben duldest. Also ich will das auch unterscheiden, wirklich. Es bedeutet nicht, dass wenn du mal in Sünde fällst, dass du automatisch irgendwie wahnsinnig irgendwie dämonisch besetzt oder belastet bist. Wir wissen als Christen, wir wissen als Menschen, wo wir mit unserer Sünde hingehen, dass wir zu Jesus ans Kreuz gehen und da ist die Macht der Sünde und die Macht aller Flüche und die Macht aller Finsternis gebrochen. Aber wenn du in Sünde lebst, dann ist über deinem Leben, in deinem Leben, in deinem Herzen ein ganz, ganz großer Landeplatz und die finstere Welt hat das Anrecht, dort zu landen, dort zu agieren und dort Bindungen festzusetzen in deinem Leben. Also wenn du in solchen Sünden lebst, dann kannst du frei werden. Komm zu Jesus, bekenne deine Sünden sehr, sehr offen. Bekenne deine Sünden in solchen Fällen am besten vor irgendeinem Menschen, dem du vertraust, einer Frau, einem Mann, einer vertrauten Persönlichkeit. Und du kannst frei werden. Sobald du unter die Herrschaft und Autorität von Jesus kommst, muss die finstere Welt weichen. Noch einmal ein Zitat vom Zauberlehrling von Wolfgang von Goethe. Da heißt es, Herr und Meister, hör ich rufen, ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und du wirst die Geister, die du riefst, nicht mehr los, es sei denn, dass du zu Jesus kommst. Er ist der Einzige, der wirklich der Geisterbeschwörer ist und der Menschen freisetzt, auch heute noch. Also was kannst du konkret tun, um frei zu werden, dein Leben in Freiheit zu leben? Und ich habe den Eindruck, für einige von uns, heute Morgen ist das dein Tag. Es ist dein Tag der Freiheit und unser Gebetsteam hat mich ganz kurz nochmal angesprochen. Die stehen heute da, die stehen zur Verfügung, mit dir zu beten. Da kannst du deine Sünden loswerden, das ist eine vertrauensvolle Atmosphäre und sie haben eine Erfahrung im Befreiungsdienst. Also wie werden Menschen heute frei? Erstens, komm heute zu Jesus und stell dich ganz unter seine Herrschaft. Es ist etwas mehr als Jesus als Retter und als Heiland zu erleben, sondern zu sagen, Jesus, du bist der König und ich komme in dein Königreich und regiere du in mein Leben. Viele Christen kennen Jesus nur als lieben Heiland. Das Zweite. In diesem Gebet sei konkret, so konkret wie möglich und benenne die Dinge beim Namen. Nenn deine Sünden beim Namen, nenn deine okkulten Praktiken beim Namen. Der Fluch der Sünde und aller okkulten Praktiken kann gebrochen werden, wenn der Name Jesu und das Blut des Opfers von Jesus über deinem Leben in einer vollmächtigen Gebet ausgesprochen wird. Das Dritte. Trenn dich von Sünde und von allen okkulten Praktiken und Gegenständen. Die Epheser haben etwas ganz, ganz richtig gemacht. Sie bekannten ihre Sünden, sie brachten alle ihre okkulten Gegenstände. Manchmal ist es eine Gitarre sogar, habe ich so gerade gehört. Und tu das in Gegenwart von Zeugen. Also wenn ich Menschen erlebe, die höchst belastet sind und in Angst und Schrecken leben und irgendwelche dämonischen Gegenstände in ihrem Zimmer sind oder in ihrer Wohnung sind, dann gehe ich mit denen zusammen. Sie müssen das tun, nicht ich. Einige sagten mir schon, ja, nimm du das mit und entsorg das. Nein, nein, es geht nicht um meine Befreiung, es geht um deine Befreiung. Das heißt, du nimmst diese Sachen und schmeißt das irgendwo in den Müll, entsorgst das und ich gucke zu, dass du es auch wirklich schaffst. Und das Vierte und Letzte für heute, bete mit jemandem zusammen, der Erfahrung im Befreiungsdienst hat. Und dieses Angebot steht heute wirklich da. Unser Gebetsteam steht zum Gebet da, zur Verfügung. Ich und die Ältesten, die werden auch dir beistehen. Die Bibel spricht nicht umsonst von dämonischen Bindungen. Und sie spricht in dem Zusammenhang, wenn wir Menschen freisetzen, und dazu haben Menschen wirklich die Autorität von Jesus, dass sie binden und lösen können. Dass sie in der geistlichen Welt die dämonischen Mächte binden können und Menschen, die an sie gebunden sind, im Namen Jesu lösen können. Das ist genauso wie wenn du zu Hause, und ich bin mit vielen Tieren aufgewachsen, wenn du so eine Ziege hast und die irgendwo an einem Pfahl oder an einem Baum angebunden ist, diese Ziege kann sich nicht allein losbinden. Und manche von uns sind so sehr verstrickt mit der dämonischen Welt, dass sie die Hilfe von jemandem brauchen, der sie in diesem Befreiungsdienst begleitet. Du brauchst, wenn du diesen Befreiungsdienst tust, in besonderer Weise die Gabe der Geistunterscheidung, weil ich schon gesagt habe, nicht alles, was sich nach Geist und Dämonen anfühlt, ist dämonisch. Okay, damit sage ich erstmal Amen und schließe das. Und ich will heute mit jedem von euch, du kannst aufstehen, wenn du möchtest, ein besonderes Gebet sprechen. Okay, lass uns aufstehen gemeinsam. Ich möchte mit dir ein besonderes Gebet sprechen. Und ich will das Gebet zunächst einmal all denjenigen anbieten, die heute gespürt haben und der Heilige Geist hat zu dir gesprochen. Also ich, nicht nur ich, sondern der Heilige Geist hat zu dir persönlich gesprochen, dass es in deinem Leben Bindungen gibt und du hast alles getan. Und wenn du Christ bist, du hast gebetet und du hast sogar gebetet, dass du frei wirst und du bist ein guter Christ, hast versucht, die Bibel zu lesen und alle christlichen Dinge zu tun, aber du merkst, es hat dich nicht freigesetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du irgendwo von einer finsteren Welt gefangen gehalten wirst. Und ich bitte dich, wenn du das heute spürst und weißt und der Heilige Geist zu dir heute redet, dann ist es heute dein Gnadentag. Heute ist der Tag deiner persönlichen Befreiung. Okay? Und wenn du das bist und wenn du heute diese Stimme Gottes in deinem Herzen spürst und hörst, nur dann möchte ich dich bitten, dass du dieses Gebet heute sprichst. Okay? Die anderen können in Sprachen beten, die anderen können für sich beten, die können beten, dass der Heilige Geist jetzt Menschenherzen berührt. Aber ich möchte, dass du dieses Gebet sprichst. Folgendes noch zu diesem Gebet. Also ich fordere ja sehr, sehr oft zum Gebet auf, dass Menschen, die ihr Leben Jesus geben wollen, ein Gebet sprechen. Diese Gebete sind meistens halblaut. Wenn du in das Licht gehen willst, dann musst du ein Zeichen setzen. Also nicht irgendwie feige, nicht halblaut, laut und deutlich, in aller Klarheit und Lautstärke, die du normalerweise hast, wenn du normalerweise sprichst, in dieser Lautstärke möchte ich, dass du dieses Gebet mit mir betest und mir nachsprichst. Okay? Also keine Angst, keine Feigheit. ich werde dich vor den Thron Jesu führen, unter das Blut Jesu stellen und im Namen Jesu gebieten, dass alle finsteren Mächte, mit denen du verstrickt bist, dass sie verschwinden und dass du wirklich die Freiheit hast. Okay? Also, wenn du derjenige bist oder diejenige bist, der das für sich jetzt persönlich hört, möchte ich dich bitten, dass du mutig ins Licht gehst und dass du dieses Gebet im Namen Jesu sprichst. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich stelle mich heute unter deine Herrschaft. Ich komme raus heute aus Bindungen, aus Sünde. Ich komme raus heute aus Finsternis. Und ich sage, du, Jesus, bist der Herr und König meines Lebens. Bedecke mich mit deinem Blut. Wasche mich rein. Mach mich frei von allen Bindungen. Im Namen Jesu. Amen. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du die volle Freiheit der Kinder Gottes erlebst. Dass du unter die Herrschaft Jesu kommst, dass der Heilige Geist dich erfüllt und dass alle Bindungen von dir fallen und du in die Herrlichkeit Gottes kommst, in ein Leben, das Jesus gibt, das Leben in seiner ganzen Fülle. Und ich gebiete einfach der finsteren Welt im Namen Jesu, dass er aufhört, dich zu verfolgen mit Angst, dich zu binden und dich einzukesseln, dir die Freiheit zu nehmen. Und ich sage im Namen Jesu, dass deine geistliche Schläfrigkeit jetzt zu Ende ist. Amen. Jesus, du bist der König und du regierst. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen, einen wunderschönen Sonntag. Komm in die Cafeteria zum Gespräch. Und wie gesagt, für diejenigen, die Gebet wollen, die Gebet wünschen,